Deutschlandfunk. Hintergrund.
Chinas Frauen. Xi Jinping und die Angst vor dem Feminismus. Von Eva Lambi-Schmidt.
Bei der Eröffnung des Nationalen Volkskongresses Anfang März klatschen die knapp 3000 Delegierten im Takt, als sich Staats- und Parteichef Xi Jinping und sein Führungsteam in der großen Halle des Volkes in Peking begrüßen. Auffällig dabei, inmitten vieler dunkler Herrenanzüge und Militäruniformen gibt es wenige Farbtupfer in den Sitzreihen. Die weiblichen Delegierten tragen meist farbigere Outfits. Doch auf drei Männer kommt nur eine Frau.
Ich hoffe, dass alle Frauen die Rolle einnehmen, die Hälfte des Himmels zu stützen und dass sie dazu beitragen können, die chinesische Modernisierung mit Nachdruck voranzutreiben.
Staats- und Parteichef Xi Jinping spielt bei einem Gruß an die weiblichen Delegierten auf ein altes Zitat des Diktators und Gründers der Volksrepublik Mao Zedong an. Dieser meinte, Frauen würden den halben Himmel stützen. Doch trotz der hochgehaltenen Geschlechtergleichheit in der sozialistischen Ideologie spielen Frauen in der Spitzenpolitik in China keine große Rolle.
Women in all perspective is marginalized from the decision making.
Frauen seien von politischen Entscheidungsprozessen in China weitgehend ausgeschlossen, kritisiert eine der bekanntesten chinesischen Feministinnen Li Meizi. Sie wurde 2015 kurzzeitig festgenommen, weil sie feministische Sticker verteilt hatte. Heute lebt sie in New York. Frauen, die sich in China für Gleichberechtigung einsetzen, werden von der kommunistischen Partei unterdrückt, feministische Inhalte im Internet zensiert. Um die Zensur zu umgehen, haben manche Feministinnen eine alte Frauengeheimschrift aus der chinesischen Kaiserzeit für sich entdeckt. Es sind Schriftzeichen, die ganz anders aussehen als die chinesischen Schriftzeichen, wie ein verschlüsselter Code. Li Meizi kennt Frauen, die in Workshops anderen Frauen diese Geheimschrift beibringen. In einem Dorf im Süden Chinas wird die Schrift bereits seit Jahrhunderten an die nächste Generation weitergegeben. He Yanxins Hand zittert etwas, während sie die Schriftzeichen der einstigen Frauengeheimschrift Nüshu mit einem Stift auf Papier schreibt. Es sieht nicht schön aus, sagt die 86-Jährige. Sie sitzt in der Wintersonne auf einer Steinbank vor einem Backsteinhaus. Hinter ihr fangen die engen Gassen ihres Dorfes an, inmitten von Wiesen und Feldern in der Region Jiangyong im südchinesischen Landesteil Hunan. Hu Yanxin ist eine der ältesten Frauen in China, die die Frauengeheimschrift Nüshu schreiben können.
Nüshu war für das Schreiben von Briefen an weibliche Familienangehörige und Freundinnen gedacht. Die Schrift ist geheim und Männer konnten sie nicht lesen. Es wurde meist über Leiden geschrieben. Wenn Frauen im Haus ihres Mannes unterdrückt wurden, haben sie heimlich Briefe an Freundinnen und Schwestern geschrieben. Immer wenn meine Großmutter einen Stift in die Hand genommen hat, sind die Tränen nur so runtergetropft. Viele Tränen.
Erinnert sich Hu Yanxin, die im Haus ihrer Großmutter aufgewachsen ist. Es war eine Zeit, in der Frauen fast immer von ihren Familien verheiratet wurden, auch gegen ihren Willen.
Heute kannst du dich frei verlieben. Wenn du es nicht mehr willst, kannst du dich einfach scheiden lassen. Damals war das unmöglich. Nur der Mann konnte einen Scheidungsbrief schreiben, dann konntest du gehen. Aber du konntest nicht von alleine gehen. Egal wie schwer es war, du musstest im Haus deines Mannes bleiben.
Jahrhundertelang wurde die einstige Geheimschrift Nüshu von einer Frauengeneration an die nächste Generation weitergegeben. Hier zwischen den Backsteinhäusern des Dorfes, auf dem sandigen Boden und mit einfachsten Mitteln hat Hu Yanxin als Kind Nüshu gelernt.
Meine Großmutter hat die Zeichen manchmal einfach mit ihrem Finger in meine Handfläche geschrieben. Als ich 3 oder 4 Jahre alt war, da haben viele Mädchen das Haus meiner Großmutter besucht. Wir sind rausgegangen und haben auf dem Boden gelernt, die Zeichen zu schreiben. Wir haben mit einem Stock die Zeichen in den Dreck geschrieben.
Eine schmale Straße führt ein paar Dörfer weiter in ein Museum. Heute unter der kommunistischen Führung der Volksrepublik ist die Schrift Nü Shu nicht mehr geheim. Trotzdem können nach Angaben des Museums nur einige hundert Frauen in China Nü Shu lesen, auch einige wenige Männer. Im Gegensatz zu früher wird die Schrift mit Kalligraphie, Pinsel und Tusche kunstvoll in Szene gesetzt. Am Eingang des Museums prangen auf einer weißen Wand vier große schwarze Nü Shu Zeichen.
Jiang Yong Nü Shu.
Übersetzt die Frauenschrift aus der Region Jiangyong.
Dieses Schriftzeichen ähnelt einem Tanz,
erzählt Museumsmitarbeiterin Hu Shuzhen, während sie die Spitze ihres hinteren Fußes auf den Boden aufsetzt. Sie faltet ihre Hände hinter ihrem Rücken zusammen und lehnt den Kopf nach hinten. Tatsächlich sind die Linien des Schriftzeichens, welches hinter ihr schwarz auf weiß an der Wand präsentiert wird, synchron zu ihrer Körperhaltung in diesem Moment. Die eleganten, geschwungenen Linien von Nü Shu, der Frauengeheimschrift, sollen den weiblichen Rundungen nachempfunden sein.
Die Schrift Nü Shu zeigt, wie Frauen früher unabhängig sein wollten. Frauen durften nicht zur Schule gehen. Sie haben vor Jahrhunderten selbstständig diese Schrift erfunden und mit ihren Freundinnen über die Ungerechtigkeiten diskutiert, die sie in der Gesellschaft zu der Zeit erlebt haben.
In einer Glasvitrine vor Hu Shuzhen sind Tücher ausgestellt, mit denen bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts Mädchen in China noch die Füße gebunden wurden. Die Füße wurden fest mit Stoff umwickelt und die Knochen gebrochen, damit die Füße klein bleiben und nicht wachsen. Damals ein Schönheitsideal. Je kleiner die Füße, desto besser die Ehefrau, hieß es bei der Brautschau. Dadurch waren die Frauen ihr ganzes Leben lang eingeschränkt und konnten nur unter großen Schmerzen gehen.
Meine Oma ist bereits verstorben. Auch ihr wurden die Füße gebunden. Das Wickeltuch ist sehr lang. Sie musste ihre Füße jeden Tag mit einer dicken Schicht Stoff umwickeln. Man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft es gewesen sein muss, wenn man seine Füße ab dem dritten Lebensjahr binden muss, um zu verhindern, dass die Füße wachsen. Wir können uns heute glücklich schätzen, dass wir so große Schuhe tragen, wie wir möchten.
Sagt die 42-jährige Hu Shuzhen. Sie hat erst vor 10 Jahren angefangen, die Schrift Nü Shu zu lernen. Im Museum gibt es Sprachkurse, die offen für alle sind. Im Vergleich zu früher habe sich viel getan. Frauen seien heute gleichberechtigt. Für die Frauen im Dorf ist die einstige Frauengeheimschrift ein Stück Geschichte, ein Stück Kultur, welches die Frauen im Museum bewahren möchten.
Ja, ich verstehe, dass sie diese Einstellung haben.
Ich verstehe, dass sie diese Vorstellung haben, gleichberechtigt zu sein, weil sie hier im Dorf leben. Andererseits haben sie mir auch erzählt, dass sie manche Fragen zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen einfach nicht verstehen. Viele sind doch einfach Hausfrauen.
Stellt eine Anfang 30-jährige Frau fest, die etwa 1300 Kilometer von der dicht besiedelten Ostküste angereist ist, um im Museum und im Dorf mehr über Nü Shu zu lernen. Sie bezeichnet sich selbst als Feministin und sieht noch viel Luft nach oben im Kampf um Gleichberechtigung. Da Feministinnen als Unruhestifterinnen unter der Herrschaft der Kommunistischen Partei gelten, nennen wir aus Schutz ihren Namen nicht.
Aus meiner persönlichen Perspektive gibt es für Frauen Hürden in der beruflichen Karriere. Ich werde nicht heiraten oder Kinder bekommen. Vielleicht dann eher ein Kind ohne Mann, alleine.
In Jiangyong erlebt sie einen starken Kontrast zu ihrem eigenen Lebensentwurf. Ein Feuerwerk läutet eine Hochzeit ein und sie ist mittendrin. In der Dorfmitte ist ein roter Pavillon aufgebaut. Darunter stehen viele runde Tische, an denen fast alle Dorfbewohner der etwa 50 Haushalte in dicken Pullovern und Jacken sitzen, Rohrzucker knabbern und das Hochzeitsmahl essen. Die frisch vermählten 22-Jährigen stoßen an jedem der Tische mit einem Glas Schnaps an. Die Braut traditionell in Rot gekleidet, ihr Bräutigam in einem feinen schwarzen Anzug mit einer roten Ansteckrose. Es gibt unter anderem getrockneten Fisch auf Erdnüssen, diverse Fleischgerichte und Reis.
Die Erdnüsse sollen den Wunsch symbolisieren, dass das Brautpaar sehr früh ein Kind bekommt,
erzählt die Bingting. Die jetzt 30-Jährige hat vor 8 Jahren im gleichen Dorf und im gleichen Alter geheiratet wie das heutige Brautpaar. Jetzt hat sie einen 7-jährigen Sohn. Sie erklärt die Süßigkeiten-Tütchen, die zur Hochzeit verteilt wurden.
Schau, sie sind alle in Rot eingepackt. Frisch verheiratet steht darauf. Die Bonbons bedeuten Süße. Ich wünsche dem Brautpaar, dass die beiden nach der Heirat süß miteinander sind. Die Süßigkeiten in Tütchen können aber auch verschiedene Geschmacksrichtungen haben. Sauer, süß, bitter und scharf. Das bedeutet, dass das Leben in der Zukunft alle Geschmacksrichtungen haben wird.
Die junge Frau von der Ostküste gehört mit ihren über 30 Jahren zu den Shengnü, den sogenannten übrig gebliebenen Frauen. Der Begriff brandmarkt unverheiratete Frauen in der chinesischen Gesellschaft. Sie selbst sieht es nicht negativ. Sie lebt selbstbestimmt und hat im Internet ihre Lebenseinstellungen verteidigt. Dort hat sie allerdings auch Erfahrungen damit gemacht, dass Chinas Zensurbehörden feministische Beiträge im Internet löschen. Die historische Frauengeheimschrift sieht sie deshalb anders als die Frauen im Dorf in Jiangyong nicht als Relikt der Vergangenheit. Nü Shu inspiriert sie.
Das ist eine Art des Widerstands der Frauen, dieses, wenn du mich nicht zur Schule gehen lässt, dann schaffe ich mir selbst etwas. Das ist eine Haltung, die ich als sehr feministisch betrachten würde.
Nü Shu könnte auch heute noch nützlich sein, um sich auszutauschen, meint die Anfang 30-Jährige. Sie selbst hat zum Beispiel mit einer Freundin schon einen Brief und eine Postkarte hin und her geschrieben.
Die Postkarte bestand aus vielen Nü-Shu-Zeichen und ich habe lange gebraucht, um sie zu entziffern. Wer sie in der Hand hat, kann auch die Zeichen sehen, doch nur wenige Menschen können sie lesen und verstehen. Das macht mir Freude. Ich habe das Gefühl, dass dies etwas ist, das nur meine Freundin und ich verstehen können.
Sie ist nicht die Einzige. Auch andere Feministinnen entdecken die Schrift für sich, um sich trotz Chinas Zensur zu vernetzen, erzählt die chinesische Feministin Li Meizi, die heute in New York in den USA lebt. Sie war im Jahr 2012 bekannt geworden durch eine Protestaktion mit einem kunstblutverschmierten Brautkleid. 2015 wurde sie kurzzeitig festgenommen, weil sie feministische Sticker verteilt hatte, wurde aber nicht angeklagt. Offene Protestaktionen von Feministinnen sind heute kaum noch möglich in China, anders als noch vor 10 Jahren, so Li Meizi im ARD-Podcast Welt macht China.
Frauen werden in jeder Hinsicht bei Entscheidungsprozessen an den Rand gedrängt. Man kann sagen, dass Xi Jinping sehr konservativ ist.
Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht im vergangenen Jahr die chinesische Staats- und Parteiführung aufgefordert, den Frauenanteil insbesondere auf den Entscheidungsebenen zu erhöhen. In einem der höchsten richtungsgebenden Entscheidungsgremien Chinas, im Politbüro, sind seit Ende 2022 nur noch Männer vertreten. Unter Xi Jinping sei die politische Teilhabe von Frauen geringer geworden, beobachtet Katja Drinhausen vom China-Forschungsinstitut Merix in Berlin.
Also jetzt in dem aktuellen Politbüro finden Sie im Vergleich zu den Dekaden davor keine Frau, die da irgendwie mit quasi Politik entscheidend ist und da wirklich irgendwie auch bestimmte Interessen mit vertreten kann. Das ist tatsächlich nochmal so eine Wendung unter Xi Jinping zu einer letzten Endes auch Verdrängung oder teilweise Verdrängung von Frauen aus der politischen Sphäre.
Zwar ist der Frauenanteil bei den Mitgliedern der alleinherrschenden kommunistischen Partei in den vergangenen 10 Jahren gestiegen, um 10 Prozentpunkte auf knapp 30%. Die Frage sei aber, welche Rollen im politischen System von Frauen besetzt werden.
Da ist es gerade so, dass auf sozusagen lokaler Ebene, also jetzt in den Stadtteilen, in Gemeinden, in verschiedenen Gremien, in Unis und so weiter, dass Frauen da weitaus quasi gleicher oder stärker vertreten sind, da aber eben auch sozusagen so dieses Frauen- und Familienportfolio besetzen. Man hat dann da immer sozusagen diese Quotenpositionen für die Vertreterinnen des Altchinesischen Frauenverbandes, was ja dann auch wieder sozusagen Kaderstrukturen sind und so weiter. Man hat da sozusagen diese formelle und zum Teil quotierte Einbindung, Das sind aber Themen, mit denen man dann nicht politisch Karriere danach macht. Und dann kommt eben noch mal hinzu, dass mit Auszeiten für Familie plus sozusagen die ganzen traditionellen Wertevorstellungen, die sicher dann auch im politischen Umfeld existieren, uns auch nicht leichter machen.
Dass es in Chinas Entscheidungsgremien an Frauen fehlt, bleibt nicht unbemerkt in der Gesellschaft. Wu Yiting lebt in Shanghai. Die 30-jährige Feministin organisiert Treffen, Lesungen und Filmabende, bei denen sich Frauen über ihre Themen und Interessen austauschen können.
Ich habe mich früher mehr mit politischen Themen beschäftigt. Was mich wütend machte, war, dass ich das Gefühl hatte, dass Politik gemacht wird, ohne die Perspektive der Frauen zu berücksichtigen. Ich glaube, viele politische Entscheidungen werden von Männern getroffen, die nicht viel nachgedacht haben. Ich hoffe wirklich, dass es mehr Frauen in der Politik geben wird und dass sie dann mehr Gesetze vorschlagen können, die dann auch verabschiedet werden.
Doch Chinas Staats- und Parteiführung strebt das Gegenteil an. Mehr Frauen sollen sich für Kinder entscheiden. Für viele bedeutet das Abstriche in der Karriere, auch in der politischen Laufbahn. Die chinesische Regierung will die Geburtenrate steigern, denn es werden nicht genügend Kinder geboren in China. Die Wirtschaft braucht Fachkräfte. Doch die Bevölkerung schrumpft seit 2 Jahren in Folge. Seit einigen Jahren sind nach jahrzehntelanger Ein-Kind-Politik zwar wieder 3 Kinder pro Paar erlaubt, aber für viele junge Frauen, vor allem in den großen Metropolen wie Shanghai, ist das keine Option.
Ich denke, dass immer mehr junge Menschen, die Generation Z, überhaupt nicht an Ehe und Kinder denken.
Ich bin sehr entschlossen, nicht zu heiraten oder Kinder zu kriegen. Warum? Weil es keinen Nutzen hat. Das heißt, ich kann mich verlieben, ich kann daten, aber wenn es ums Heiraten geht, finde ich es sehr kompliziert, vor allem in China.
Hohe Kosten für die Ausbildung der Kinder und Chinas schwächelnde Wirtschaft spielen demnach bei der Entscheidung für oder gegen ein Kind eine Rolle. Eine Babyklinik in Yanjiao in Nordchina. Für die 34-jährige Li Ray ist es das erste Kind. Eine Hebamme zeigt ihr ein paar Handgriffe. Dass sich viele andere in ihrem Alter gegen ein Baby entscheiden, kann sie nachvollziehen.
Der finanzielle Druck ist der Hauptgrund. Schon die Kosten bis zum Abschluss der Schule sind für die meisten Familien sehr hoch. Und Hochschulabsolventen bekommen auch nicht unbedingt mehr einen guten Job.
Maßnahmen der Kommunistischen Partei, dies zu ändern oder Anreize zu schaffen, haben bisher nicht zum entscheidenden Erfolg geführt. Kritik lässt sich die Regierung allerdings nicht gefallen. Im Internet wird streng zensiert, die Kommunikation von Menschen in Chats überwacht.
Ich finde es halt wirklich bezeichnend, wie viel in den letzten Jahren da auch wirklich ganz bewusst und gezielt feministische Gruppen online zensiert und Plattformen, kleinere Gruppen zerschlagen wurden, damit sich sozusagen so dieser Wertewandel gerade unter Frauen nicht weiter fortpflanzen kann. Also dass diese neuen Ideen nicht wirklich Fuß fassen können, sondern wie Xi Jinping auch gesagt hat, dass es wirklich dieses Bestreben gibt, auch durch öffentliche Erziehungskampagnen, da alle wieder sozusagen eher auf die traditionelle Linie einzuschwören.
Und das heißt nicht, die Politik der Partei richtungsweisend mitzubestimmen, sondern mehr Babys auf die Welt zu bringen und die Geburtenrate zu steigern.
Das war der Hintergrund. Chinas Frauen. Xi Jinping und die Angst vor dem Feminismus. Von Eva Lambi-Schmidt. Redaktion Nina Vogt.